HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Das Leben von vielen NS-Verbrechern nach dem Zweiten Weltkrieg liegt auch jetzt, 75 Jahre später, immer noch im Dunkeln. Gießener Medizinhistoriker wollen nun mehr Licht ins Dunkel bringen. Es geht dabei um die Geschichte eines ehemaligen NS-Arztes und der Tuberkuloseheilanstalt Mammolshöhe im Taunus. Dort hat der Kinderarzt nach dem Krieg offenbar weiter sein Unwesen getrieben und Medikamententests an Kindern durchgeführt, mit tödlichen Folgen. HR-Info-Reporterin Rebecca Diekmann mit den Einzelheiten.
Eigentlich waren die schwerkranken Kinder in den Taunus gekommen, um sich zu erholen. Frische Luft, viel Ruhe, das galt in der Nachkriegszeit als einzig wirksame Therapie gegen die weit verbreitete und oft tödliche Lungenkrankheit Tuberkulose. Doch in der idyllisch gelegenen Heilanstalt Mammolshöhe in Königstein erwartete die Kinder etwas ganz anderes. Die äußerst fragwürdige Behandlung des ehemaligen NS-Arztes Werner Kartell. Der Gießener Medizinhistoriker Volker Rölke erforscht, wie Kartell dort zwischen 1947 und 1954 illegale Medikamententests an Kindern durchführte.
Er hat dort ein neues Tuberkulosepräparat getestet, was später auch tatsächlich auf den Markt kam unter dem Namen Contiben. Und dieses Medikament wurde in der Nachkriegszeit auch an Menschen erprobt, aber zunächst mal an Erwachsenen. Und es hat sich gezeigt, dass es funktioniert. Bei der Anwendung bei Kindern und Jugendlichen gab es aber sehr schnell gravierende Nebenwirkungen bis hin zu ersten Todesfällen.
Obwohl Werner Kartell von diesen Risiken wusste, wendete er das Medikament an, ohne Einverständnis der Kinder und Eltern. Mindestens 4 Kinder starben daran. Doch es waren nicht die ersten Todesfälle, für die der Kinderarzt verantwortlich war. Professor Rölke erklärt, in der NS-Zeit war Werner Kartell als NSDAP-Mitglied und Professor für Kinderheilkunde in Leipzig maßgeblich an der systematischen Ermordung behinderter Kinder beteiligt. Unter seiner Leitung wurden wohl deutlich über 100 Kinder getötet.
Kartell selbst hat wiederholt gesagt und auch noch in Nachkriegsveröffentlichungen, dass schwerbehinderte Neugeborene und Kleinkinder, dass die eigentlich Monstren sind, lebensunwertes Leben darstellen und dass es durchaus gerechtfertigt ist, sie zu erlösen. Das war sozusagen die Vokabel, die in gewisser Weise vernebelt hat, dass es sich um eine Tötung gehandelt hat. Ob er das weiter praktiziert hat, bleibt im Dunkeln in der Nachkriegszeit.
Verurteilt wurde Kartell nie. Stattdessen wurde der Mediziner offiziell entnazifiziert und machte weiter Karriere. Nach seiner Zeit auf der Mammolshöhe wurde er 1954 als Professor nach Kiel berufen. Auch die Uni Marburg hatte damals Interesse an Kartell gezeigt, so Rölke. Der Gießener Medizinhistoriker und sein Team sollen nun genau aufklären, was auf der Mammolshöhe damals passierte und wer beteiligt war. Der Landeswohlfahrtsverband Hessen hat die Forschung in Auftrag gegeben. Der Verband hatte die Einrichtung 1953 übernommen und sieht sich in der Verantwortung, die Vorfälle aufzuklären. Die Forschungsergebnisse der Medizinhistoriker sollen Mitte nächsten Jahres vorliegen. Der Landeswohlfahrtsverband will die Erkenntnisse dann in seine zentrale Gedenkstätte im mittelhessischen Hadamar einbinden, die zurzeit komplett überarbeitet und ausgebaut wird.
Der Arzt Werner Kartell war in der NS-Zeit an der Ermordung behinderter Kinder beteiligt. Nach dem Krieg machte er aber Karriere in Hessen. Die Geschichte und die Gräueltaten des NS-Arztes erforschen jetzt Gießener Medizinhistoriker. Rebecca Diekmann hat uns darüber informiert. Mehr als 3 Millionen Menschen in Deutschland kommen mit nur einem Job nicht über die Runden. Deshalb muss zusätzlich eine Nebentätigkeit her. Das zeigen aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Was das genau für die Betroffenen heißt, darüber informiert uns Ursula Mayer.
Die Vorfreude aufs Wochenende der Frankfurterin Aysun ist sie vergangen, seit sie vor 5 Jahren einen Nebenjob angenommen hat, zusätzlich zu ihrer Vollzeitstelle. Denn seitdem arbeitet sie viele Wochen einfach durch, erzählt die Arbeitnehmerin, die 38 Jahre alt ist.
Ich bin hauptberuflich bei der LSG am Flughafen Frankfurt beschäftigt, von Montag bis Freitag. Und Wochenenden arbeite ich beim Nebenjob bei einer Dienstleistungsfirma.
Und zwar bei einem Autovermieter. Dort kümmert sich Aysun um die Verwaltung, bei der Catering-Firma LSG Sky Chefs um Personalfragen. So kommt sie oft auf eine 50-Stunden-Woche. Ihre Freundschaften pflegt sie kaum noch, ein Hobby nebenher undenkbar.
Aber leider Gottes reicht halt mein Lohn nicht aus als Vollzeitmitarbeiterin. Deswegen muss ich dann halt natürlich nicht jedes Wochenende, aber an manchen Wochenenden muss ich dann da halt meinen Nebenjob arbeiten, dass ich dann überhaupt über die Runden komme.
Dadurch hat Aysun jeden Monat etwa 250 Euro mehr in der Tasche. Geld, das sie dringend braucht, um ihren Alltag zu bewältigen. Denn in ihrem Hauptjob verdient sie zwar 2.100 Euro brutto im Monat, aber für eine teure Stadt wie Frankfurt sei das noch wenig, sagt die Mitarbeiterin.
Vor allem jetzt die Mieten haben sich wieder erhöht und meine Miete hat sich natürlich auch damit erhöht. Strompreise sind teurer geworden und dementsprechend, dass ich mir vieles dann auch noch leisten kann weiterhin, benötige ich diesen Nebenjob.
Aysun ist alleinstehend. Wer noch dazu eine Familie zu versorgen hat, für den ist die finanzielle Not oft noch größer, berichtet Peter Martin Cox von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
Da kommt der Schulausflug, da kommen zusätzliche Beerdigungskosten, da steigt die Miete. Also das sind so häufige Anlässe, warum Menschen zu mir kommen und sagen, Peter, besteht nicht eine Chance auf mehr Lohn.
Denn gerade bei den großen Ketten Starbucks, McDonald's und Burger King verdienen viele Mitarbeiter laut Cox weit unter 2.000 Euro brutto im Monat. Oft bleibe ihnen da gar nichts anderes übrig, als sich einen Nebenjob zu besorgen, meint der Gewerkschafter.
Ich kenne mehr Menschen, die einen Nebenjob haben, als die im Gastgewerbe, die keinen Nebenjob haben. Das ist die Regel.
Eine wichtige Stellschraube ist für Gewerkschaft und Politik da der Mindestlohn. Der beträgt derzeit 9,35 Euro pro Stunde, sollte aber deutlich höher sein, damit ein Job zum Leben reicht.
Immer mehr Menschen in Hessen brauchen mehrere Jobs, um über die Runden zu kommen. Infos dazu hatte Ursula Mayer. Mit einem Grundsatzbeschluss hat das Oberlandesgericht Frankfurt Knöllchen für rechtswidrig erklärt, wenn sie von privaten Unternehmen ausgestellt worden sind. Städte dürfen also laut den Richtern bei der Verkehrsüberwachung nicht auf private Dienstleister zurückgreifen. Diese Entscheidung wirft viele Fragen auf. Die Stadt Frankfurt ist jetzt auf jeden Fall betroffen von diesem Beschluss und deshalb hat sich nun Verkehrsdezernent Österling von der SPD dazu geäußert. Bei der Pressekonferenz war hr-Inforeporter Frank Angermund dabei und wir haben ihn vor der Sendung gefragt, was genau hat Frankfurts Verkehrsdezernent jetzt zu der Entscheidung der Richter gesagt?
Er hat gesagt, er sei nicht amüsiert darüber, aber man habe sofort reagiert. Gestern Nachmittag seien keine Leiharbeiter mehr rausgeschickt worden, sondern nur noch städtische Verkehrspolizisten. Und die werden jetzt die Falschparker aufschreiben, kontrollieren. Und das Zweite ist, man wird sofort neue Stellen ausschreiben, schnellstmöglich, um diese Leiharbeiter, die jetzt wegfallen, zu kompensieren.
Wie viele Fälle in Frankfurt sind überhaupt von dem Beschluss betroffen?
Also allein 700.000 im Jahr 2018 sind betroffen. Das kann man ausrechnen. 15 Euro so ein Knöllchen, das sind dann über 10 Millionen Euro. Aber die Stadt Frankfurt sagt schon, das meiste sei verjährt. Diejenigen, die gezahlt haben, die haben ja schon anerkannt, dass sie falsch geparkt haben. Also die allerwenigsten Fälle können darauf hoffen, die allerwenigsten Falschparker, dass sie Geld zurückbekommen.
Kommen jetzt also paradiesische Zustände für Parksünder, weil es nicht genug Personal für Verkehrskontrollen gibt?
Ja, das könnte man glauben, wenn ich mir das so vorstelle, der bewusste Falschparker, der das Auto extra falsch hinstellt. Nein, es sind weiterhin bis zu 130 Mitarbeiter der Verkehrspolizei im Einsatz, um den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Die arbeiten natürlich in Schichten und der Verkehrsdezernent hat heute gesagt, nachts um 2 ist es nicht so ein Problem, sein Auto mal falsch abzustellen, aber ab morgens um 7 sind wir da und kontrollieren und verteilen auch Knöllchen.
Es müssen ja Leute eingestellt, vielleicht auch ausgebildet werden. Wie schnell soll das gehen?
Das soll sehr zügig gehen, denn das muss ja irgendwie kompensiert werden. Und der Personaldezernent hat vorhin zu mir gesagt, wir werden jetzt ganz schnell diese Stellen ausschreiben. Und der Verkehrsdezernent, der Klaus Österling, hat dann dazu gesagt, wir haben ja diese Leiharbeiter. Das waren zuletzt 18 Leute. Diese können sich alle auf diese Stellen bewerben und die wären dann ja ausgebildet.
Der Frankfurter Verkehrsdezernent hat sich jetzt zum Knöllchenbeschluss des Oberlandesgerichtes geäußert. Infos dazu hatte unser Reporter Frank Angermund. Die Polizei sucht weiter nach den Eltern des kleinen Jungen, der Freitagabend in einem Gebüsch in Rüsselsheim gefunden wurde. Die Beamten haben jetzt Fotos veröffentlicht von Gegenständen, die das Kind trug. hr-Inforeporterin Anna Vogel hat sich diese Fotos angesehen und mit der Polizei gesprochen. Wir haben sie vor der Sendung gefragt, was genau ist denn auf diesen Fotos zu sehen?
Es sind 3 Fotos von den Gegenständen, die bei dem Säugling lagen, als man ihn gefunden hat. Also das ist zum einen das Handtuch, in das Neugeborene eingewickelt war. Das ist weiß mit einem kleinen goldenen Aufdruck, auf dem Turkmenistan steht und ein Pferdekopf mit mehreren Sternen zu sehen ist. Es könnte sein, dass das ein Aufdruck von einem 5-Sterne-Hotel in der Hauptstadt von Turkmenistan, Aschgabat, ist. Außerdem war der Säugling in ein türkisfarbenes Frauent-T-Shirt gewickelt, das ihm aber viel zu groß war, und er hatte eine schwarze Kette mit Stoffperlen und einem kleinen roten Kreuz um den Hals getragen.
Was weiß die Polizei inzwischen schon?
Die Polizei Polizei vermutet zurzeit, dass die Mutter selbst den Säugling ausgesetzt hat, weil weder die Mutter noch irgendwelche Verwandten haben sich bisher bei der Polizei gemeldet. Und man hat inzwischen das Baby untersucht, das heißt, man hat ihm Blut abgenommen, um eventuell das Blut vergleichen zu können. Man hat auch die Nabelschnur nochmal genau angesehen, um Rückschlüsse auf die Art der Geburt zu ziehen. Dazu will die Polizei aber noch nichts Genaues sagen. Die hofft jetzt erst einmal, mit den Bildern von den Gegenständen und einem Plakat nochmal neue Hinweise zu bekommen, wer vielleicht die Mutter gesehen haben könnte, weil schließlich hat man das Baby ja nur wenige Meter von einem Hochhaus entfernt abgelegt.
Und was passiert jetzt eigentlich mit dem kleinen Jungen, solange die Eltern nicht gefunden sind?
Also erstmal wichtig, er ist gesund und wohlauf, das muss man immer wieder sagen. Und es haben sich ganz viele Leute bei der Polizei gemeldet, die Windeln spenden wollten. Es gab kinderlose Paare, die sich angeboten haben, das Kind zu adoptieren. Aber man muss an der Stelle sagen, zuständig für den kleinen Jungen ist jetzt erst einmal das Jugendamt. Und das entscheidet dann, wann das Kind zur Adoption freigegeben werden kann. Die Stadt Rüsselsheim hat mir auch nochmal bestätigt, dass das so schnell wie möglich gehen soll, weil so ein kleines Baby braucht natürlich Bindung. Aber selbst wenn das Baby jetzt zur Adoption freigegeben wird, kann das laut dem Jugendamt widerrufen werden. Denn wenn sich die leiblichen Eltern jetzt tatsächlich doch noch melden und die Umstände es erlauben, könnte auch wieder ein Kontakt zu ihnen hergestellt werden.
In Rüsselsheim haben Spaziergänger Freitagabend einen Säugling gefunden, der dort vermutlich ausgesetzt worden ist. Über das, was bisher bekannt ist, informierte uns Anna Vogel. In Deutschland erleiden jedes Jahr mehr als 50.000 Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nur etwa 10% überleben einen solchen Notfall. Dabei ist Hilfe oftmals nicht weit entfernt. Bei einem medizinischen Notfall zählt jede Sekunde. Deshalb hat der Landkreis Gießen beschlossen, ein möglichst flächendeckendes Ersthelfersystem aufzubauen. Die Katretter-App alarmiert freiwillige Helfer, die sich in der Nähe zum Notfallort aufhalten. Unsere Reporterin Eva-Maria Rösler hat sich diese App schon mal angeschaut und wir haben sie gefragt, wie sie denn genau funktioniert.
Ja, die funktioniert im Groben so. Ausgebildete Ersthelfer melden sich beim Landkreis, wenn sie bei Unfällen oder Notfällen in ihrem unmittelbaren Umfeld alarmiert werden wollen, und kommt dann eine Notfallmeldung via Katretter rein mit einer bewusstlosen Person, das ist das Stichwort dafür, und der Ersthelfer bestätigt sie, dann schickt die Leitstelle die Koordinaten des Notfalls weiter. Und als Erster beim Unfall oder Notfall angekommen, soll dann der Ersthelfer vor allem den Patienten reanimieren, bis der Rettungswagen kommt. Und im Kreis Gießen müssen zum Beispiel jährlich bis zu 230 Menschen reanimiert werden. Und je früher das nach einem Herzstillstand passiert, desto besser sind natürlich die Überlebenschancen für einen Patienten.
Und wie geht das konkret, wenn ich mich als Helfer registrieren lassen will?
Das geht relativ einfach, via Mail an den Landkreis. Und mein Nachweis, dass ich für einen Ersthelfer qualifiziert bin, den schicke ich eingescannt mit. Und wenn ich dann im Einsatz bin, kann ich mich mit der App-Oberfläche auf meinem Handyausweis ausweisen als Ersthelfer.
Wer kann denn alles überhaupt Katretter werden?
Alle, die mindestens einen 9-stündigen Erste-Hilfe-Kurs belegt haben, und das darf nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich vom Landkreis ausbilden zu lassen und dann Katretter zu werden. Und für diese Ausbildung hält der Kreis sogar 21.000 Euro im Jahr bereit. Und Ziel ist es, bereits in diesem Jahr 1.000 Ersthelfer via App im Notfall verständigen zu können. Aktuell sind es 73 Katretter, aber das sind die Testpersonen und die kommen meistens alle jetzt noch aus dem Rettungsbereich.
Sagt hr-Inforeporterin Eva-Maria Rösler über die App Katretter. Mit ihr sollen im Notfall freiwillige Helfer alarmiert werden. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus unserem Bundesland finden Sie auch auf hessenschau.de.